Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Also Lena, ich fange mal an. Rinder.
Herde.
Wölfe.
Rudel.
Aale.
Das sind Fische, da würde ich Schwarm sagen.
Ameisen.
Eine Ameisenkolonie.
Delfine.
Eine Delfinschule.
Ratten.
Das könnte man als Sippe bezeichnen.
Paviane.
Ein Pavian-Trupp.
Termiten.
Ein Termitenstaat.
Dann habe ich noch Wildschweine.
Das ist einfach eine Rotte.
Ja, ja. Wir machen uns hier schon warm. Kuratorin und Zoologin Lena Bockreis und ich, Tina Gentner. Und damit herzlich willkommen zu Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, Mir san Tier, wir könnten auch sagen Mir san Herde, Mir san Rotte, Mir san Kolonie. Gefühlt gibt's 1001 Namen für die Gruppen von Tieren. Denn auch Tiere wie wir Menschen leben oft und wahrscheinlich auch ganz gern im Verband. Heute schauen wir uns ein paar dieser Tiergruppen an. Lena und ich stehen bei den Zebras. Zebras wahrscheinlich auch Herde?
Ja, genau. Bei den Zebras haben wir Herdentiere oder auch sogenannte Haremsgruppen.
Haremsgruppen, das heißt, es deutet schon darauf hin, mehr Weibchen und ein männliches Leittier?
Genau, also bei den Zebras haben wir in einer Herde meist einen Hengst, einen Leithengst und mehrere Stuten, wobei es auch hier eine Leitstute gibt, die sozusagen die Anführerin von den Mädels ist. Und ab und zu ist es so, dass der Hengst vorausläuft und die Damen laufen hinterher. Ab und zu ist aber auch die Leitstute diejenige, die die Herde anführt und der Hengst geht als Schlusslicht.
Ach okay, also es gibt ein bisschen so eine Doppelspitze, könnte man es dann so sagen, oder?
Ja, genau, könnte man so sagen.
Jetzt schauen wir auf die Zebras. Ich versuche mal rauszusehen, wer jetzt hier Chef oder Chefin sein könnte. Also am einfachsten wäre, wenn ich jetzt natürlich sage, die oder der ganz vorne weggeht und die anderen gerade so hinterher folgen, ist es so?
Nein, also es ist in dem Moment gerade, könnte schon so einfach sein, wobei das aber auch wechselt. Also wir haben jetzt nicht immer die eine Leitstute, die ihr Leben lang die Leitstute bleibt, sondern das tauscht auch mal durch im Rang, kommt auch häufig darauf an, welche gerade ein Fohlen hat, das Alter des Fohlens. Wobei ich gleich dazu sagen muss, wir haben hier in Hellerbrunn keinen Hengst derzeit. Also die Mädels müssen sich gerade unter sich organisieren.
Ja, man weiß vielleicht auch aus eigener menschlicher Erfahrung. Ja, so eine Gruppe bringt viele Vorteile, aber halt nicht nur. Man geht auf einen Ausflug oder man macht Urlaub mit anderen, kennt man ja auch. Dann geht es darum, wer sagt hier so ein bisschen an, wo wir hinfahren? Wer bestimmt vielleicht auch im Bus, wo man sitzt? Wo ist der beste Platz? Wo darf wer sitzen? Was gibt es zu essen? Also es gibt ja viel zu besprechen bei unseren Gruppen, bei uns Menschen. Bei den Tieren, stelle ich mir vor, gibt es auch wichtige Fragen, die man in so einer Herde klären muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast gerade schon das Futter angesprochen. Herdentiere sind ja meistens pflanzenfressende Huftiere, nenne ich es jetzt mal. Da ist es gut, eine Anführerin oder einen Anführer einer Gruppe zu haben, der oder die weiß, wo es lang geht, wo man das frische Gras findet zu der entsprechenden Jahreszeit.
Aber wie wird denn jetzt so ein Zebra zur Leitstute oder zum Leithengst? Gibt es da Kämpfe? Ich meine, es wird wahrscheinlich keine Abstimmung geben, wo man sagt, ja, hebt mal die Hufe, wer ist hier für Zebra rechts oder Zebra links?
Ja, so genau ist es auch noch gar nicht erforscht, wer jetzt wirklich dann der Anführer ist, woran es liegt. Also die Tiere kommunizieren ja auch miteinander. Es geht ganz viel über Geruch auch. Je nachdem, wie dominant ein Tier ist, strahlt es auch eine ganz andere Haltung und einen anderen Geruch zum Beispiel auch aus. Und ja, bei Tieren muss sicherlich auch gekämpft werden, aber viel läuft auch wirklich so zwischen den Zeilen ab, sage ich mal.
Das heißt, dann ist man ein bisschen so ein geborener Chef, wenn du sagst, das kann man vielleicht auch riechen. Bringt es ein Tier dann manchmal auch einfach mit?
Es bringt ein Tier sicherlich mit, aber auch äußere Gegebenheiten spielen auch eine Rolle. Wie gesagt, wie viele Jungtiere sie schon hatten, ob sie gerade ein Jungtier haben, ob es das jüngste Jungtier ist. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Faktoren. Und es gibt viel Forschung, zum Beispiel bei Zebras hat man herausgefunden, dass meistens die Stute mit dem jüngsten Fohlen die ist, die vorne wegläuft. Aber warum jetzt das genauso ist, das haben die Forscher noch nicht herausgefunden.
Also das ist doch alles mehr im Fluss, als ich jetzt erstmal angenommen habe.
Ja, also die meisten Herden und Gruppen sind jetzt eigentlich nicht so komplett feste Individuen, die ganz eng zusammenbleiben, sondern es ist wirklich in einem laufenden Prozess und immer wieder variabel, so der Zusammenschluss. Und es kommt auch aufs Geschlecht drauf an. Also wir haben ja bei vielen Tierarten sogenannte Bachelor Groups, wo jetzt zum Beispiel sich die Männchen zusammenschließen, die noch nicht adulten Männchen oder die noch keine eigene Gruppe besitzen und dann als Hengstgruppe durch die Gegend ziehen.
Aber was bedeutet es für euch als Zoo, wenn jetzt zum Beispiel sowas passiert, dass ein junger Hengst in die Pubertät kommt und jetzt eigentlich die Gruppe verlassen muss? Ihr könnt ja jetzt nicht einfach nochmal eine Zebraanlage aufmachen.
Ja, genau. Das ist eben auch ganz wichtig, dass wir da den Austausch zwischen den einzelnen Zoos haben. Und da sind wir beim Thema Zuchtprogramme. Und die sind eben für den Fall ganz wichtig, dass man, wenn man vor allem männlichen Nachwuchs bei Haremsgruppen zum Beispiel hat, sich austauscht und der Zuchtbuchkoordinator einem eine Empfehlung geben kann, wohin wir jetzt diese Tiere abgeben. Wobei es natürlich auch bei den Weibchen das Thema ist, auch bei Haremsgruppen, dass natürlich der Vater nicht das weibliche Nachwuchstier decken sollte. Also von dem her muss man da auch ganz dringend gucken, dass es eben zum Austausch kommt.
Also wir halten fest von unserer ersten Station, Zebras, Haremsgruppe, kann aber mit weiblicher und männlicher Führung sein, bei euch mit weiblicher.
Mhm, genau.
Und das Ganze ist aber in sich so ein bisschen flüssiger als gedacht, weil sich zum einen in der Saison ändert. Da kann mal eine andere Stute Chefin sein als vielleicht im Jahr vorher.
Genau, ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch von der Haremsgruppe vielleicht jetzt zu einem anderen Beispiel. Es gibt auch welche, die es irgendwie trotzdem mehr so allein versuchen, oder?
Ja, natürlich, die gibt's auch.
Dann schauen wir doch mal zu denen. Mia Santier, wir schauen uns heute Tiergruppen, insbesondere Herden, ein bisschen genauer an. Wir kommen von der Herde der Zebras und sind jetzt, ja, ich glaube nicht mehr wirklich bei einer Herde, oder Lena? Ich schaue zumindest auf das Hinterteil eines Panzernashorns. Zwei habt ihr, aber in zwei verschiedenen Anlagen. Das sieht für mich noch nicht wirklich nach Herde aus.
Nee, genau. Also die Panzernashörner sind zwar grasfressend und Huftiere, aber Einzelgänger. Und demzufolge, jeder hat seine eigene Anlage, seine eigene Innenanlage und seine große eigene Außenanlage. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Herden häufig grasfressende Huftiere sind, allerdings eben mit Ausnahmen. Wobei es vielleicht auch gar nicht unbedingt mit dem Pflanzenfressen zu tun hat, sondern auch so ein bisschen, wo die Tiere leben. Und ob es Fluchttiere sind oder nicht, also ob sich so ein Tier auch selber verteidigen kann oder ob es eben die Menge und den Schutz der Gruppe braucht.
Okay, also vielleicht ein bisschen so ein Hinweis drauf, für wen rentiert sich denn in der Gruppe zu sein und für wen eher nicht, ist auch die Landschaft, in der man das Tier im natürlichen Lebensraum findet.
Definitiv. Also ich meine, wenn so ein Tier jetzt eher im Dickicht lebt, kann es sich ja auch relativ gut vor seinen Feinden verstecken. Und beim Panzernashorn braucht man gar nicht drüber reden, das kann sich natürlich auch ganz gut alleine verteidigen.
Aber das heißt, es ist wirklich sozusagen das andere Ende vom Spektrum. Einzelgänger, die sind wirklich den Großteil ihres Lebens allein unterwegs.
Ja, die sind den Großteil ihres Lebens allein unterwegs. Ausnahme ist natürlich immer die Paarungszeit. Da kommen auch die Einzelgänger mal zusammen und ja, sonst wird das gar nicht klappen.
Und dann ist aber das Junge wahrscheinlich doch schon noch eine Zeit lang bei der Mutter.
Genau, also das Jungtier bleibt dann auch bei der Mutter und wird dann eben, je nachdem bei welcher Art und wenn es geschlechtsreif ist, dann von der Mutter auch irgendwann entwöhnt und so ein bisschen weggestoßen und geht dann auch seine eigenen Wege.
Es wäre jetzt auch zu einfach, wenn ich sage, wenn ein Tier sehr groß ist, wie jetzt hier das Nashorn, von dem wir gerade nur den Po sehen können, die Größe allein verrät mir ja auch noch nichts, ob Herde oder nicht. Denn hier hast du gesagt Einzelgänger, denke ich jetzt aber an die Elefanten drüben, die sind sehr wohl in großen Gruppen unterwegs.
Ja, genau. Also bei den Elefanten haben wir ja matriarchatische Gruppen und auch Bullengruppen, die durch die Gegend ziehen, aber da geht es wirklich um die Nahrungssuche. Es ist sehr, sehr wichtig, dass sie regelmäßig Wasser und auch grüne Äste zum Fressen finden. Und da ist der Vorteil, in der Gruppe rumzuziehen mit einer Leitkuh, mit einer Erfahrenen, die weiß, wo Wasserstellen waren die letzten Jahrzehnte und dann ihre Gruppe dorthin führt.
Wir haben am Anfang ein kleines Spiel gespielt, da war ein Wort dabei, der Schwarm. Und ich glaube, da zieht es uns jetzt noch hin, oder?
Ja, also ein Schwarm könnte man als Herde unter Wasser bezeichnen. Von dem her sollten wir uns den auch noch angucken.
Mehr Sandtier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
So, ihr hört's schon, es klingt ganz anders und heute ist auch im Aquarium ganz schön was los. Wir sind beim blau-grünen Schwalbenschwänzchen und Lena, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Zu Hause im Indopazifischen Ozean leben gern in einer Tiefe von bis zu 10 Metern an Korallenriffen und sind in großen Schwärmen unterwegs.
Genau, deswegen sind wir jetzt auch gerade hier, weil wir ja gesagt haben, es gibt letztendlich auch Herden, in Anführungszeichen, unter Wasser. Ich glaube, das Klassische, was man vielleicht so vor Augen hat, sind so riesige Heringsschwärme, wo ja wirklich ganz viele auf einem Haufen sind. Aber es gibt auch kleinere Schwärme, wie jetzt zum Beispiel hier unsere Schwalbenschwänzchen.
Sind Fische, ich würde sagen, so, ja, Daumen groß, manchmal eher ein bisschen größerer, fleischiger Daumen, dann eher wieder so ein Kinderdaumen, so in dem Bereich, leuchten wunderschön blau-grün und haben hinten, ich nehme an, deshalb heißen sie vielleicht Schwalbenschwanz, ja, so eine Art Schwalbenschwanz. Was für einen Vorteil hat denn jetzt ein Fischschwarm, wenn er sich so zusammentut? Geht es da auch um die Futtersuche, ums Verteidigen?
Es geht vor allem, dass man natürlich als Einzeltier schneller geschnappt werden kann, wie das ganze Trupp. Und also gerade bei Fischschwärmen ist es ja auch total spannend, dass die wirklich in gleichen Abständen nebeneinander schwimmen und dass sie eben große Massen bilden und dadurch natürlich für die Räuber es viel schwieriger ist, Einzeltiere jetzt rauszuschnappen, wie wenn jetzt der Fisch alleine durch die Gegend schwimmen würde.
Jetzt habe ich bei den Zebras schon meine Probleme gehabt zu erkennen, wer ist hier Chef oder Chefin. Bei den Fischen probiere ich es erst gar nicht. Kann man denn erkennen, wer jetzt hier ein Leitfisch ist sozusagen oder gibt es dann bei Fischschwärmen gar nicht mehr?
Also bei Fischen ist es eigentlich eher so, die haben ja ein Seitenlinienorgan. Mit diesem Seitenlinienorgan nehmen die über die Schwingungen im Wasser wahr, wo der Nachbar ist. Und letztendlich machen sie, was der Nachbar macht. Und dadurch kommt so eine Gruppendynamik zustande und dadurch bilden sich auch diese großen Strukturen.
Jetzt ist nur so, wenn ich mit 7 Leute abends zum Essen gehe, da ist die Gruppendynamik so, dass wir uns nicht automatisch darauf einigen, dass wir alle in der Pizzeria landen, sondern jeder hat eine andere Idee. Und wenn nicht einer irgendwann sagt, Leute, heute Pizza, haut's nicht hin. Wie soll das denn bei den Fischen gehen? Gibt's dann trotzdem welche, die irgendwie halt sagen, lass mal nach rechts schwimmen und alle anderen kommen mit?
Wenn jetzt irgendwo eine Futterquelle sein sollte, nehmen sie das ja über die Duftmoleküle im Wasser wahr. Und je nachdem, welche Tiere näher an der Futterquelle dran sind, nehmen das natürlich früher wahr. Und demzufolge richten sich dann die, die in der Nähe vom Futter sind, Richtung Futter und die anderen machen das nach. Da sind Fische deutlich kooperativer und haben nicht so viel eigenen Kopf, sag ich mal, wie jetzt andere Tiere, wie wir Menschen. Und so gibt es dann diese Schwarmbewegung.
Also eine goldene Regel heute kann ich nicht ableiten, wann ein Tier in der Gruppe unterwegs ist oder wann nicht. Aber das ist ja vielleicht auch das Faszinierende dran, oder Lena?
Das ist das Faszinierende dran und ja, man nennt es mal wieder Biodiversität, das Stichwort vom Tierpark. Und es ist auch das Schöne und das Faszinierende und auch das, was die Natur braucht, dass jeder so seinen eigenen Weg geht und als Ganzes formen wir das Ganze.
Dann vielen, vielen Dank. Wir könnten wahrscheinlich noch x Stationen weiter zusammengehen. Ich habe jetzt noch eine weitere, aber lass dich mal zielen. Danke, Lena, dass du wieder mit dabei warst.
Ja, sehr gern.
Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de/tickets. Probiert's aus!
Und bei meiner letzten Station bin ich wieder draußen. So divers wie die Tiergruppen heute sind, ist auch das Wetter. Ein Regenschauer hat uns noch erwischt, aber jetzt stehe ich hier mit Florian Hundshammer, den wir schon oft im Podcast hatten. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, servus, grüß euch.
Wir schauen auf die Bisons. Sag uns, wir haben es mit einer Herde zu tun, nehme ich an. Wir haben heute schon gelernt, es gibt ja so wahnsinnig viele verschiedene Begriffe für die Tiergruppen, aber Bison-Herde, oder?
Ja, ich würde schon sagen Bison-Herde. Es gibt immer ein weibliches Tier, das das Kommando hat und die Mädels müssen sich unterordnen. Der Mann ist mit dabei, der gibt auch mal bei der Verteidigung sicherlich so seinen Senf dazu, aber in der Hierarchie hat er nicht großartig was zu melden.
Okay, also auch eine Chefin, die anführt. Wie wird die Chefin bei denen gewählt?
Also sie haben keine Wahlboxen, dass sie irgendwo gehen und sagen, ich würde gerne die als Chefin haben. Herden in häufigen Fällen werden familiär aufgebaut. Das heißt, es ist Mutter oder Großmutter, Mutter, Tochter. Wenn man Frischblut reinbringt, gibt es natürlich dann neue Tiere, die mit reinkommen. Wir haben eine Kuh dabei, die Kaya, die jetzt nicht familiär zusammensteht. Und die hatte sehr, sehr lange die letzte Karte, weil sie halt als Letzte dazugekommen ist. Hat in der Gruppe nur mal einen Trumpf bekommen, wenn sie die Erste war, die einen Kalb bekommen hat. Weil die Kälber haben immer den Kälberschutz. Wir kennen es ja vom Welpenschutz. Bald eine Mutter, ein Muttertier einen Kalb führt, hat es ein paar Prioritäten. So ist es bei uns jetzt gerade auch, dass die Großmutter, die Doro, die ist mittlerweile 21 Jahre alt, hat sehr lange die Herde angeführt. Mittlerweile ist es ihre Tochter, die die anführt. Aber in den letzten 2 Jahren hat die Zurgreste sich sozusagen hochgeboxt. Das wird untereinander mit Kräftemessen austangiert, wer sozusagen in der Hierarchie oben steht.
Kann man es denn eurer Herde jetzt ansehen, wer die Chefin ist? Ich rutsche hier mal so ein bisschen um diesen Strauch außenrum, damit wir alle sehen können. Wie viele Tiere sind es denn überhaupt?
4 weibliche Tiere und ein Männchen.
Und kann ich von hier aus jetzt sehen, wer Chef oder Chefin ist? Die sehen für mich alle irgendwie sehr entspannt aus. Also da macht jetzt keiner auf dicke Hosen, sag ich mal.
Genau, jetzt gerade aktuell macht keiner auf dicke Hose. Sie sind jetzt gerade am Grasen. Also wir geben ja unseren Bison Heu und Gras, aber wir haben ja auch eine grüne Anlage und da wird schön der Rasenmäher-Effekt genutzt. Englischer Rasen like Bison. Da ist nichts. Aber würden wir jetzt irgendwelche Leckerlis rausschmeißen oder wenn man früh morgens bei uns im Tierpark ist und es mitbekommt, wenn die rauskommen, uns irgendwas gibt, was so ein Highlight ist, Äste, frisches Gras und sie haben am Wochenende keins gehabt oder so, dann gehen immer die rangniedrigen Tiere als erstes hin, weil wir so aussperren. Es kommen immer die rangniedrigen Tiere als erstes raus und dann erst das ranghohe Tier. Aber das ranghohe Tier schiebt dann vom besten Platz weg.
Also die besten Stücke gehen schon an Chef oder Chefin?
Das hat eigentlich gar nicht um die besten Stücke zu tun, sondern das hat vom Handling im Arbeiten zu tun. Es gibt so eine Faustregel, wie man die Tiere in den Stall holt und wie sie wieder rausschickt. Du holst immer die ranghohen Tiere als erstes rein und dann rutschen sozusagen die rangniedrigen nach. Und beim Rauslassen lässt du erst die rangniedrigen raus. Nämlich, wenn ich jetzt beim Rauslassen das ranghohe Tier als erstes rauslasse und die hatten gerade einen Twist im Stall, dann bleibt das ranghohe Tier vor der Tür stehen und lässt die rangniedrige nicht raus. Also da sind es diese Hierarchien so ein bisschen, wo man beim täglichen Arbeiten halt drauf achten muss.
Aber das heißt für dich als Tierpfleger, es ist schon wichtig zu wissen, wie ist so eine Gruppe, eine Herde, ein Schwarm, ein Rudel, was auch immer wir alles haben, aufgebaut, wer steht oben und wer nicht.
Definitiv im alltäglichen Arbeiten ist es enorm wichtig, dass du die Strukturen der einzelnen Spezies kennst. Also wenn man jetzt nach Südamerika zum Beispiel geht, was ja bei uns gleich nebenan liegt.
Genau, wir müssen uns eigentlich nur umdrehen.
Genau.
Und schauen auf die Südamerika-Anlage zu den, ich glaube, Vicuñas.
Dann hast du Pampashasen, die im ersten Augenblick wirken wie ein Schwarm oder eine Herde. Aber es sind auch ein Männchen, was 2, 3 Weibchen führt. Und die Anlage ist schon fast quadratisch unterteilt. Und wenn da das falsche Tier im falschen Segment ist, dann jagen die sich aus dem Revier raus.
Also die Pampashasen, die haben sich nochmal aufgeteilt und sich die Anlage auch nochmal in Reviere aufgeteilt.
Genau, und das ist halt, wenn du es nicht weißt, wirkt das halt so, als es ist halt eine lustige Truppe an Pampashasen, die auf der Wiese den Biergarten nachspielen. Aber die sind trotzdem eher wie ein Schrebergarten aufgebaut. Jedes Tier hat sozusagen ihr eigenes Areal, das Männchen mit mehreren Weibchen. Die Männchen versuchen sich eventuell auch mal ein Weibchen abzuluxen.
Aber das heißt, ich kann als Tierpfleger schon auch was falsch machen, wenn ich nicht kapiere, wie hier die Rangordnung ist und wie die Herde aufgebaut ist. Ich nehme an, gerade beim Füttern oder beim Rauslassen, beim Reinlassen aus den Anlagen morgens, abends, da spielt es eine Rolle. Oder wann begegnet dir das noch in deinem Alltag?
Es sollte immer gegenwärtig sein, wenn man in Tiergruppen arbeitet. Du kannst halt mit einer Fehlentscheidung was verursachen, was nicht sein sollte. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer dramatisch, aber wenn ich zum Beispiel bei den Bison die falsche Kuh in die falsche Box reinlasse, dann knallt das halt, was nicht sein müsste. Du erschrickst halt dann mal halt, wenn Bison gegen Bison knallt. Das sind halt schon Gewalten, wo du dann in dem Augenblick überrascht bist. Und jede Überraschung ist gut, dass du sie vermeidest, weil du nicht weißt, was draus passieren kann.
Florian, vielen Dank, dass du uns hast an deinem Wissen teilhaben lassen und nochmal in deinen Job so ein bisschen reingucken lassen.
Danke, immer wieder gern.
Wann lebt ein Tier in der Herde und wann ist es allein unterwegs? Wann besteht die Herde nur aus der ganz nahen Familie und wann sind es eher mal 100, vielleicht sogar 1000 Tiere? Ja, goldene Regeln gibt's dafür nicht. Das habe ich heute auf jeden Fall mitgenommen aus dieser Folge. Sondern die Tiergruppen sind also ganz divers und unterschiedlich unterwegs. Das hat mit dem Lebensraum zu tun. Es hat mit dem Futter zu tun. Manchmal hat es vielleicht damit zu tun, wie man am besten jagen kann. Es kann mit der Größe des Tiers zu tun haben. Die Tiergruppen haben einfach ihre eigenen Arten zu leben und zu überleben und ihre Strategien dafür gefunden. Und dazu gehört eben auch das Leben in der Gruppe oder allein. Wenn ihr noch nicht genug habt, dann empfehle ich euch heute noch Folge 80. Da haben wir uns eine der größten Tiergruppen hier in Hellabrunn mal genauer zeigen lassen, die Kolonie der Blattschneiderameisen. Ja, und da haben wir dann auch gefragt, wer hat hier eigentlich die Hosen an? Folge 80 findet ihr bei uns im Podcast. Die nächste Folge gibt es dann wie immer in 2 Wochen. Viel Spaß beim Entdecken. Bis dahin, ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.